von die Zeit, die wir haben heute, bringen wir dir diese Zeit heute Morgen und danken dir dafür, dass es dir verlangt, diese Zeit mit uns zu verbringen. Einladen müssen wir dich nicht, denn du bist da. Bei Menschen, die Hunger und Durst haben nach dir. Wir danken dir für die Brüder, die uns Monat für Monat beim Männerfrühstück dienen, das Essen vorbereiten, Jesus einkaufen gehen, sich nette Gedanken machen. Ja, die auch durch ihre Gegenwart eine freundliche, liebevolle Atmosphäre, Herr, aufrichten in unsere Mitte. Wir bitten dich, dass du sie segnest, sie und ihren Frauen und Kindern, wenn sie welche haben. Wenn sie keine haben, dann bitten wir dich, dass du ihnen gute Frauen schenkst. Danken dir für dein Wort jetzt und bitten dich, dass du es segnest in Jesus' Namen. Amen. Vor einer Woche kam Dirk zu mir und meinte, du könntest mal wieder, danke Dirk, danke, ein Männerfrühstück machen. Ich dachte, er meint Frühstück vorbereiten. Und da meinte er zu mir, gleich im gleichen Satz fast eigentlich, du könntest da weitermachen, wo du letztes Mal aufgehört hast. Und ich sagte ihm, das weiß ich gar nicht. Und er meint, ja, bei Josef. Und es ist wohl schon länger her, denke ich. Und ich habe den Faden verloren. Deswegen habe ich mal reingeguckt unter den Predigtarchiv, habe aber nichts gefunden. Mir geht das öfters so, jetzt in meinem Alter, dass ich Dinge suche und sie nicht finde. Aber dann habe ich gebetet und ich hoffe, dass Gott ein Wort der Ermutigung für uns alle hat heute Morgen. Die Geschichte von Josef ist ja die Geschichte von einem Mann, der eine Frau begleitet, die wahrscheinlich die schönste Frau war in der Geschichte der Menschheit. Wir hören nicht sehr viel von ihr. Auch Josephs Leben für uns ist kurz, wenn man das vergleicht mit Paulus. Sein Zeugnis, die Jahre des Dienstes. Es gibt viele Männer im Wort Gottes, die groß sind. David. Da wurde so viel geschrieben über sie. Und dennoch gibt es ganz, ganz große, über dem sehr wenig geschrieben wird. Aber in dem wenig, was geschrieben wurde, ist etwas Wesentliches, Wichtiges. Das erklingt klein und nichtig in den Augen von Menschen. Wir meinen, das wissen wir doch. Und ich wollte einfach ganz kurz heute diese Charaktere, nicht nur Josef und nicht nur Maria, sondern auch andere zu der Zeit, wir haben Elisabeth, Zacharias, Johannes, Simeon, dazu kommen wir noch, sind alle keine großen Namen im Menschenleben. Menschen, die aber charakterlich solch eine Qualität hatten, dass ich hoffe, dass wir alle diese Sehnsucht haben, so zu sein, wie sie es waren. Und wenn ich Josef sehe und mich daneben stelle, sehe ich, dass ich unheimlich viel zu lernen habe. Und obwohl eigentlich ich oft, und das ist wahr, verzweifeln will an der Tatsache, dass so wenig in meinem Leben passiert ist. Und damit meine ich nicht ein Projekt gründen in Indien. Damit meine ich nicht meine Geschichte in Südamerika mit meinem Vater zusammen in Mission. Damit meine ich nicht eine Rolle gespielt zu haben in der Gründung dieser Gemeinde. Das meine ich alles nicht. Denn all dies ist nichts ohne das Wesentliche. Es ist nicht, was ich getan habe. Herr, Herr, haben wir nicht große Dinge getan? Ich kenne euch nicht. Und hier in diese Geschichte, die im Mittelpunkt der Geschichte der Menschheit steht, stehen Menschen, die Gott kennen, die Gott nicht losgelassen haben. Die Geschichte Israels und auch zuvor, wo gleich nach dem Sündenfall Gott Hoffnung hineinbrachte, da wo der Mensch abgestürzt ist, sich gegen Gott rebelliert und sich selbst zerstört hat und danach gelebt hat wie ein Besessener, wenn wir sehen, den Sohn vom Adam und Eva und wozu er fähig war. Wie tief ist der Mensch in einen Augenblick gefallen? Wie sehr war Gott bemüht, ihm immer wieder auf die Beine zu stellen, ihn aufzurichten, ihm Vergebung, Gnade und Barmherzigkeit zu zeigen über Jahrtausende. In Genesis 3, Vers 15 geht es schon los mit dieser Verheißung. Ich habe euch lieb, ihr seid meine Kinder, ich lasse euch nicht los. Ihr habt vielleicht die Hoffnung verloren, aber ich habe eine hoffnungsvolle Botschaft für euch. Ich werde euch einen Erlöser senden. Gott lässt uns nicht im Stich. Und wenn ich das Volk Israel sehe und Gottes Treue und Geduld, Barmherzigkeit und Freude in der Vergebung, seine unbegrenzte Zuneigung vor Christus schon im Alten Testament, seine Geduld mit dem Volk durch Mose, der war so geduldig. Einmal ist er ausgerastet und weil er ausgerastet ist, hat Gott ihn bestraft. Weil er Gott falsch dargestellt hat. Er hat ihn gestellt wie ein Gott, der ungeduldig ist, der zornig ist und der Rache übt. Und das konnte Gott nicht dulden. Es passierte auch in Noahs Leben. Es passierte durch die Richter. Es passierte durch Samuel, der Samuel schrecklich versagte. Auch die Großen, der König David, ist schrecklich gefallen. Und das ganze Volk mit hineingezogen. Statt Leben zu stiften und sein Volk zu erheben und ermutigen, hat er Menschenleben genommen, um seine Sünde zuzudecken. All diese Männer und Frauen Gottes, die eine Botschaft vermittelt haben durch Jahrtausend, haben es nicht vollkommen gemacht. Es war Stückwerk, das, was vor Christus geschehen war. Und deswegen ist es ihnen nicht gelungen, Männer, wir können uns nicht selbst erlösen. Wir brauchen eine Erlösung, einen Erlöser. Und so wartete das Volk und die letzte Phase nach der Zeit des babylonischen Reiches rutscht Israel mehr in eine Phase hinein, wo man nicht viel hört und sieht. Das ist eine dunkle Zeit. Und ich gehe aus, dass das Volk grundsätzlich wenig Hoffnung hatte. Hatte die Verheißung Gottes nicht ernst genommen, hatte losgelassen an die Hoffnung Gottes Zusage. Und Gott hat auf diesen Punkt gewartet, wo sein Volk am Verzweifeln war, bevor er eingegriffen hat. Kennst du das? Gott lässt das uns zappeln. Gott schweigt. Gott prüft in diese Phasen etwas, was er in unser Herzen hineingepflanzt ist. Und das ist der Glaube. Und wenn es da ist, und wir leben her, ist es da. Komisch. Alles so finster. Ich fühle mich so einsam. Aber ich spüre, dass du bist da. Mir wird den Glauben nicht genommen. Nein, ich bin gestärkt, denn ich merke, ich glaube dennoch, du hast etwas da hineingepflanzt in mein Herzen. Und das ist dieser Glaube, diesen Vertrauen, diese Sehnsucht nach dir. Und das war genau diese Situation. Und da tauchen diesen vor kurzem genannten Menschen auf. Es ist nur immer ein kleiner Haufen, Geschwister. Leider ist das so, dass es immer nur ein kleiner Haufen ist. Du kleines Häuflein Israel. Es ist nie, sind nie viele, sind nie die Massen. Nicht, dass Gott die Massen im Stich lässt. Nein, das tut er nicht. Er will, dass alle, aber dennoch, diejenigen, die dranbleiben, diejenigen, die die Hoffnung nicht verlieren, diejenigen, die ein Herz haben wie Jakob, ich lass dich nicht los, es sei, du segnest mich. Und du, und wie gesagt, das ist nicht von Menschen. Wenn du so bist oder ich ein Stück davon hätte, so ist es nicht von mir. So ist es nicht von dir. Gott hat es da hineingepflanzt und der Teufel wird das nicht rausreißen können, weil das, was Gott gepflanzt hat, ist ewig. Es überwindet nicht nur trockene Zeiten, schwere Zeiten, sondern es überwindet was? Der Tod. Es ist stärker als der Tod, das, was Gott in dir macht. So warten hier diese kleine Gruppe von Menschen, diese paar Juden. Sicherlich gab es auch andere, die hier nicht erwähnt werden, aber lass uns doch das nehmen, was Gott uns hier gibt. Erstmal für eine kurze Zeit etwas, was wir mit Sicherheit dann vor einigen Monaten zusammen betrachtet haben. Ich habe es vergessen, ihr sicherlich auch. Es ist nicht schlecht oder falsch, wenn man das vergisst, was ich sage. Mit den Ursprüngen, Vers 18 von Kapitel 1 von Matthäus, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Das ist schön mit dem Wort Gottes. Es bringt uns die Vergangenheit und macht es gegenwärtig. Es macht es fassbar. Das Wort Gottes ist zum Anfassen. Gott holt das her, was einmal war, und macht das zur Realität, zur Gegenwart in unser Mitten, in unser Herzen. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Also wir haben mit Sicherheit viele Predigten über diese Verse gehört. Und ich will mich auch deswegen nicht zu lange hier aufhalten. Hier stehen sie in einer Situation, den sie selber kaum glauben können und die Nachbarn noch viel weniger und das ganze Volk mit Sicherheit nicht. Und die Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten, die alles wussten, waren von vornherein dagegen und haben versucht, diese Hoffnung zu untergraben und dem Volk diese Hoffnung zu nehmen. Komisch, dass es die religiösen Menschen, die uns ständig den Glauben nehmen wollen. Ja, du bist gläubig, aber das musst du so machen. Das muss so sein. Und wenn es nicht so ist, wie ich es denke oder verstehe, dann stelle ich dein Glaube in Frage. Aber es muss schwierig gewesen sein, das Bäuchlein wird größer. Josef sagt, ich weiß nicht. Maria sagt, weiß ich nicht, wie das passiert ist. Was? Komm, sowas passiert nicht, ohne dass du das weißt. Damit müssen die leben, lange Zeit, monatelang. Aber beide konnten gemeinsam eins. Und bei Josef wird es immer wieder deutlich: Schweigen. Wir versuchen, Dinge oft gut zu reden oder uns zu rechtfertigen. Du brauchst das nicht. Sie hatten einen, der ihre Rechtfertigung war. Gott selbst. Und sie trug bereits diese Rechtfertigung in sich, die Maria, in ihren Innern. Hast du das? Weißt du, dass du gerecht bist in Christus? Ein Geschenk, seine Gnade. Er liebt dich zu sehr, dass er sagt, über deine Unsicherheiten und Schuld will ich nicht reden, dein Versagen, deine Unzulänglichkeiten. Ich vergebe dir, ich beschenke dir. Das ist die Grundlage für unsere Beziehung zu Gott und zueinander, die Vergebung Jesu Christi, diese Rechtfertigung für uns alle Menschen, die Maria schon in sich trug. Josef aber, ihr Mann, der Mann, der gerecht war aufrichtig. Bist du aufrichtig in dein Wandel in der Gemeinde? Das kriegen wir hin, oder Brüder? Preis den Herrn. Aber innen drin sieht es ganz anders aus, oder? Geplagt mit Schuld, mit Versagen. Gott ist gut, Gott ist groß und wir haben unser Glaube an diesen großen Gott, diese Sprüche, die wir so schnell auf unsere Lippen haben. Und Christus kritisiert diese Art und Weise zu leben. Große Worte, große Klappe. Das ist das, was Gott an den Pharisäern. Er liebt aufrichtigen Menschen. Wenn du willst, dass es in dein Leben gelingt, sei aufrichtig. Verstecke das nicht. Verstecke nicht einmal seine Zweifel. Sprich lieber die Wahrheit. Sei aufrichtig. Wandel aufrichtig vor Gott. Und ich sag dir, komischerweise meinen wir oft, wenn wir unaufrichtig sein, das sind das keine, das merkt. Ich sag euch, das fällt auf. Das merkst du selber nicht, aber die anderen sehen das. Die Brüder und Schwestern um dich herum. Und irgendwann sind sie dann so gnädig, dass sie kommen und sagen, du, Peter, ich merke schon lange, dass es dir nicht gut geht. Ich habe einen Heimbesuch vor ein paar Wochen in Indien. Kinder, die ich schon, 20 Kinder, die in einem Heim leben, haben keine Eltern. Jetzt haben sie nun mit Sam und Biene neue Eltern. Und ich kenne die eben schon 20 Jahre. Vom Babys auf. Die meisten. Es gibt ein paar Ausnahmen. Aber die eine Kleine kommt zu mir und guckt mich an und hält meine Hände. Und die Inder, die sind ja, entschuldige Joseph, so schlicht und einfach und geradeaus so direkt. Die sind im positiven Sinn so unschuldig. Sie hält meine Hände. Stell dir vor, ein Teenager-Mädchen steht da und mir war es schon fast unangenehm. Ich habe geguckt, wer guckt hier zu? Sie guckt mich an und sie guckt mich in die Augen und sagt, Peter, du bist tief traurig. Ich sage, nee, mir geht's gut. Kommt der Pharisäer raus. Sie guckt mich an und lässt meine Hände nicht los. Sie sagt, Uncle Peter, you are so sad. Uncle Peter, you are sad. Ich hätte mich am liebsten im Boden verkrochen. Ich wusste, dass das, was sie sagt, stimmte. Wir verstecken uns sogar vor Kindern. Und es ist so oft, dass unsere Kinder, da sehe ich, wie einige Männer hier nicken, zu uns spricht durch unsere Kinder. Und dann haben wir es doch als Erwachsene, sogenannte reife Christen, ist schwer, dass ein Kind uns sagt, du hast eine Last. Muss ich mich dann schämen, dass ich traurig bin? Kann ich das nicht zugeben, dass es Dinge gibt, die mich traurig machen? Bist du aufrichtig? Den Aufrichtigen lässt Gottes gelingen. Joses aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellte, guck mal hier, derjenige, der niedrig ist, das ist hier ein Tischler. Das ist nicht ein Professor von der Pipifax. Aus wer weiß wo, welche, eine Familie mit blauem Blut. Nein, das ist ein Tischler. Ein schlichter, einfacher Mann. Für die Welt galt er nicht, aber vor Gott hat er Eigenschaften tief gepflanzt in sein Leben, die eine Grundlage waren dafür, dass er Christus ihn anvertraut hat. Gott hat ihn, diesen Josef, und ich schaue auf zu ihm. Ich möchte so sein, wie Josef war. Oft ist es so, dass wir unsere Helden haben. Ich habe einen Freund, der ist Pastor. Mann, der hat was drauf. Der ist Pastor und Evangelist. Und der hat Muckis und dezente Tätowierung. Ein Ohrring im rechten Ohr. Der hat rötliche Haare, blaue Augen, tief gebrannt. Der ist so Mitte 40 und ich denke, Jesus, ein bisschen von dem, was er hat, möchte ich auch haben. Die Frauen in der Gemeinde laufen ihm nach. Das will ja keiner von euch. Ihr seid alle so keusch. Auch in euren Träumen und Gedanken, nee, ihr seid so rein. Wir haben Männertreffen. Heute sind wir Kerle. Wir verstecken uns nicht. Wir dürfen uns schämen, aber dennoch nicht verstecken. Dieser Mann hat solch eine Anziehungskraft in Gemeinden gehabt, als Lehrer, als Gastredner, weltweit. Das war so ein Kerl. innerhalb des Leibes. Ich rede nicht von der Welt, nicht ein Held aus der Welt. Ich rede nicht von Schwarzenegger. Und dieser Mann ist gefallen und gefallen und gefallen und gefallen, bis nichts mehr übrig geblieben ist von dieser äußeren Stärke. Und das geschah über viele Jahre, über Jahrzehnte. Ich kenne ihn schon weit über 20 Jahre. Ich traf ihn vor ein paar Wochen bei einer Konferenz im Ausland und ich habe ihn gesehen und ich denke, wo bist du? Ich kenne dich nicht mehr. Die Veränderung war so angenehm. Er hatte nicht hunderte von Leuten um sich herum, Mann, und er konnte anbeten. Seine Gitarre war aus Eisen. Er hatte einen Klang wie ein Panzer mit 28 Stahlsaiten. Und seine Stimme war ähnlich. Es war wie ein Trecker ohne Schalldämpfer. Mann, war dieser Mann anziehend. Aber viele haben gesehen, dass es einen Hohlraum gibt in seinem Leben. Ein tiefes Loch. Und dass er diese Sehnsucht, dieses Loch gefüllt hat mit Selbstverherrlichung. Und ich traf ihn, wie gesagt, vor einigen Wochen. Der war nicht wieder zu erkennen. Er war sanft, lamt, liebevoll. Er hatte den Arm um seine Frau herum und kümmerte sich um sein Adoptivkind mit solch einer Liebe und Aufmerksamkeit. Er kam von all dem zum Wesentlichen zurück, da wo wir jetzt sind. Bist du zu deiner Frau, wie Josef zu Maria ist? Oder stellst du sie womöglich an der Prange, wenn du zur Seelsorge kommst und erwartest, dass der Pastor Mitleid mit dir, dass seine Frau so eine Hexe ist? Das war nicht Josef. Niemals. Er war wie Christus. Er tat seinen Mund nicht auf. Josef war ihr Mann, der gerecht war und sie nicht oft öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sich heimlich zu entlassen, dezent, nicht heimlich, heuchlerisch, sondern auf eine göttliche. Was tut Gott? Er deckt zu, oder? Da haben wir Josef. Er wollte sie nicht. Das ist eine Eigenschaft Gottes in Josef. Finde ich sie, seht sie in mir? Sehe ich sie in euch? Das ist unsere Frage heute Morgen, diese Eigenschaften. Nicht, haben wir sie verstanden? Haben wir sie als Maßstäbe und Prinzipien? Bin ich so, wie Josef war? Wenn es so ist, dann hat Gott eine große Aufgabe für dich. Gottes Aufgabe an Josef hing ab von seinem Charakter. Er war ein Mann, das geheiligt war. Ich bin ein Mensch, der zornig ist. Gibst du mir etwas reich, wenn Gott mir Kraft gibt, richte ich Zerstörung an. Ich überhebe mich, ich maße mich an, ich bin es, ich kann es. So war Josef nicht. Während er dies aber überlegte, viele von uns reden und machen so schnell, oder wir handeln auch so schnell, ohne zu überlegen. Hier mein Mann, der überlegt, der bringt seine Gedanken, seine Situation, die Lage, die Dinge, die er nicht versteht. Meine Frau ist schwanger und es hat nichts mit mir zu tun. Er liegt da, wie David, an seinem Bett und denkt über Gott nach. Oder agieren, reagieren wir einfach? Nein. Alles, was in unser Leben Frucht bringen soll, muss aus der Stille mit Gott entstehen. Das bedeutet Gebet, aber auch Meditation. Oft das Gebet für uns, Mann, ich sitze da und laber Gott voll. Wann hast du Gott zuletzt gehört? Hier hört er von Gott. Gott spricht zu den Menschen, die ihn suchen. Menschen, die ein Anliegen haben für die Not in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Und ich sehe diese Männer in unserer Mitte. Sie sind da. Sind wir aber alle. Bist du eins, gehörst du dazu. Zu den Männern, denen es kümmert. Herr, was hast du für mich? Herr, wir brauchen dich. Herr, schenk, dass ich Frucht bringe. Erst in mein Wesen, dass ich so bin, wie du es dir wünschst, so dass du mir solche herrliche Dinge anvertraust, wie dein Sohn. Er hat uns doch auch seinen Sohn anvertraut, oder nicht? Wir haben einen alten Ekklesiapastor, der sagte vor Jahren zu uns als Gemeinde, da waren ganz junge im Glaube, Jens saß so in der Hocke auf dem Boden, mit seinen Beinen gekreuzt, das konnte ich noch nie, meine Beine sind zu dick, aber der war ein totaler Freak, sein blondes Haar bis zum Boden und ich saß hinter Jens und dann steht so der Ekklesiapastor da und sagt, wo lebt denn Jesus? Und wir als kleine Kinder wie Stephans Kinder im Kindergarten, Jesus, Jesus lebt in mir. So schön, oder? So schön. Wie geht's Ihnen dann? Ha? Wie geht's Ihnen in diese schmutzige Höhle? Oder ist es ein Herz, das gereinigt ist und voller Licht freut er sich in der Ordnung in dein Leben? Die Ordnung in dein Herzen, die natürlich sich in dein Leben sich offenbart. Ordnung ist nicht äußerlich. Ist etwas, was hier drin geschieht. Und wenn es hier geschieht, entsteht es außen. Das ist die Frucht von Ordnung im Herzen. Er meditierte, er dachte nach. Und der Engel sagt zu ihm, natürlich, fürchte dich nicht. Wisst ihr, ich will ein gottesfürchtiger Mensch sein. Ich möchte nicht, dass Gott zu mir kommt und sagt, Peter, du bist frech, du bist unverschämt. Dein Benehmen, du bist so voller dich selbst. Das geht dir nur um dich selbst. Schämst du dich nicht? Wenn es so ist, dann will ich, dass er mir das sagt. Ein gottesfürchtiger Mensch ist nie unverschämt. Und heute Morgen habe ich das in unserer Mitte, ich will euch ermutigen, ich komme rein, ich bin nicht oft bei euch, aber da saß so ein lieber Bruder, den kenne ich, schon länger. Und ich sage zu ihm, war schon zweimal am Tisch, hatte ihn schon gegrüßt, er hat gesagt, wolltest du noch nicht frühstücken? Und er lacht mich an und ich gehe und mache noch eine Runde und komme zu Stück zurück, hatte mein Brot immer noch nicht. Und ich sage zu ihm, willst du nicht frühstücken? Er sagt, nein. Und das sind Dinge, die wir vergessen, die wertvoll sind, Geschwister. Wir dürfen diese Dinge nicht zu klein machen. Ich warte auf euch. Da muss ich an Korinther denken. Was taten die? Paulus musste sagen, schämt euch, Brüder. Ihr haubt euch alle die Köpfe voll und wartet nicht aufeinander. Hier haben wir einen Mann, der wartet. Und ich will jetzt nicht, das sind kulturelle Dinge, aber es, ohne Maßstäbe geht das nicht, jeder muss sich prüfen. Aber weißt du, wenn uns diese Dinge bewegen, die wir tief in der Seele als wertvoll und richtig vor Gott wissen, uns freuen, wie viel mehr freut sich der Herr über Männer wie Josef. Und dann gibt es viele andere Dinge. Ich muss einen Sprung machen, weil es eigentlich fast vorbei ist, die Zeit. Und das geht natürlich um den Namen Jesus. Ne? Du sollst ihn Jesus nennen. Und bei Zacharias und Elisabeth war es ähnlich. Hier haben wir das Gehorsam. Und damit mache ich vielleicht auch einen kurzen Sprung dorthin. Aber er wartete und er nahm. Er gab ihm diesen Namen und tat. Das steht in Vers 24, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Wisst ihr, Befehle sind schwierig, aber die Befehle Gottes sind gut. Die Ordnung Gottes sind wie Honig. Warum haben wir dennoch Probleme? Damit wir sind Dickköpfe, uneinsichtig, ein halsstarriges Volk. Warum sollte ich mich wehren nach Ordnungen Gottes? Gott gehorsam zu sein in seiner Ordnung, die ja süßer sind als Honig. Die stärken mich und das ist das Verrückte. Und ich sehe das auch an meinen Kindern und ich erlebe das ab und zu in meinem eigenes Leben, wo ich dann aus Versehen gehorsam bin. Es ist wie Honig. Honig macht uns stark. Und gehorsam zu sein, da sehe ich die Pädagogen, wie sie nicken. Macht uns stark, Geschwister. Wenn es dir an Kraft fehlt, kann es daran liegen, dass du in Ungehorsam lebst und den Heiligen Geist betrübt hast und deswegen bist du auch schwach. Onkel Peter, you are sad. Lasst uns jetzt mal ganz kurz zu Elisabeth und Maria gehen. In Lukas, wann ist Schluss um 12, ne? Oder? Vor 12 schon. Wenn es vor 12 ist, wenn es 12 ist, dann habt ihr Pech gehabt. Nee, ich will aber wirklich echt versuchen, also um 12, okay, Jungs. Hier haben wir eine Situation, wo Maria aufsteht und zu Elisabeth geht. Und hier sehen wir auch unter diesen Frauen zwei junge Frauen. Wir müssen davon ausgehen, dass Maria ein Teenager war. Maria. Hat was von Samariterin gesagt? Nee, ne? Elisabeth war nicht mehr so jung. Nee, die ist schon etwas älter. Und das spielt auch hier eine große Rolle in der Begegnung. Maria aber, Vers 39, machte sich in diesen Tagen auf und ging. Sie ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas, und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief mit einer lauten Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Hier sehen wir, Maria trägt den Erlöser. Was ist diese Auswirkung? Was hat diese Auswirkung auf Maria? Was für eine Auswirkung hat es, dass Maria sich aufmacht? Wenn Christus in dir ist, machst du dich auf. Paulus sagt, ich kann nicht anders. Es ist ein innerer Trieb, das so stark ist. Ich kann nicht anders. Hier haben wir diese Kraft, aber sie ist in Demut. Sie geht zu der großen Schwester, diejenige, die älter ist. Und das ist so wichtig als alter Hase. Und das sehe ich und ich freue mich darüber, wie die Jungen zu den Alten kommen, Hilfe und Rat suchen. Sogar gar vielleicht Zurechtweisung und nicht nur Ermutigung. Wo man einander in Achtung begegnet. Und das schenkt Gottes alles in unsere Mitte. Das sind Dinge, die nicht selbstverständlich sind für diese finstere, verfallene, kaputte Welt, in der wir leben. Da sind wir anders als Christen. Und es ist, wie gesagt, in diesen kleinen Dingen. Und die freuen sie beide. Die eine freut sich an der andere. Da haben wir nicht die Frucht des Fleisches. Was wäre das? Neid. Und da gehen wir so schnell. Wisst ihr was? Mit 73 Jahren, 74 Jahren in ein paar Monaten kämpfe ich immer noch mit Neid. Ich ringe damit. Es ist da in uns. Wenn du nicht ringst dagegen, dann lässt du es zu. Es ist da. Du musst dich wehren. In der Beziehung. Mann, Frau, vielleicht hast du keine Frau, wünschst dir aber unbedingt eine und spürst etwas, was nicht gesund ist in dir gegenüber deinem Bruder, der gerade die genommen hat, die du unbedingt haben wolltest. Das habe ich auch erlebt. Einer, die ich unbedingt haben wollte, als frisch bekehrter Teestubler. Eine junge, schöne nachgelaufen, über Monate, Jahre, und ich habe sie nicht gekriegt. Dann hat mich Gott zappeln lassen, dann kriegte ich Gabi. Und heute sage ich, Gott sei Dank, dass du mir die nicht gegeben hast. Sag dir warum, sie liegt unter der Erde, begraben. Meine Gabi lebt noch. Und es ist nicht, weil diese besonders böse gewesen wäre. Sie war nicht die Richtige. Warte auf Gott. Ich mache noch einen Sprung, ein Kapitel weiter zu diesem Simeon. 4 Minuten. Und siehe, es war in Jerusalem, und zwar, wir sind jetzt in Kapitel 2, Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf dem Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Hier haben wir wieder eine, siehst du, wie Josef und Maria. Sie haben gewartet. Johannes, Elisabeth, Zacharias, sie haben gewartet. Gott begegnet diejenigen, die eine Erwartung haben. Und dessen Erwartung auf dem Herrn und auf dem Herrn alleine ist. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und mir war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zugabe zugeteilt worden. Hier wieder, die suchen, den offenbart sich Gott, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und diese Hoffnung hat er nie losgelassen. Nie. Auch wenn die Umstände sich nicht geändert hatten. Siehe, ich komme bald, sagt uns Jesus. Das lässt mich nicht los. Lässt es dich los? Nein, er kommt. Christus kommt bald. Er hatte hier eine Verheißung. Du wirst ihn sehen. Geschwister, wir werden ihn sehen. Ich hoffe nicht, dass ich mich schämen muss, wenn er auftaucht. Denn er wird plötzlich kommen und wir werden vor ihm stehen. Herr, schenk mir ein geheiligtes Leben, dass ich mich nicht schäme. Und er kam, Gott, den Geist in den Tempel. Da kommt ihr doch jeden Sonntag in den Tempel, oder? Durch den Geist. Kommt ihr herher. Christus, der Geist Gottes, zieht durch. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach den Gewohnheiten des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach hier, ey, Stefan, das wäre doch was, wa? Dein Sohnemann in deinen Arm zu halten, das war gewaltig, oder? Auch für dich und für Laura. So eine besondere. Hey, Gott hat euch verheißen und euch das gegeben. Aber hier, wird etwas viel Größeres. Simon, du wirst den Sohn Gottes in deinen Armen tragen. Hier tritt das ein, was die Geschichte der Menschheit verändert. Und Simon fühlt sich geehrt durch dem, was hier geschieht. Da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, wir sollten das auch, dieses Kind, das uns gegeben wurde, umarmen, nie loslassen und Gott loben. Welch ein Geschenk ist uns anvertraut worden in Jesus Christus. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht. Das reicht. Wenn ich dich habe, dann war's. Mehr brauche ich nicht. Jetzt kann ich gehen. Es ist 12 Uhr. Ich glaube, ich muss einfach aufhören. Ehrlich, ich habe noch eine Menge, aber ich will es wirklich nicht überstrapazieren. Und so sehen wir hier diese Familie, dieses kleine Häuflein. Häuflein von Menschen, die Gott gesucht haben vom ganzen Herzen. Und Gott hat sich ihnen offenbart. Und da, wo ich hin wollte eigentlich, verändert sie. Er offenbart sie ihnen und verändert sie täglich. Sie werden umgestaltet als Volk in dem Ebenbild Jesus Christus. Und das ist das, was Gott braucht in diese Gemeinde. Männer, die umgewandelt werden in Ebenbild Christi und charakterlich das entsprechen, was wir hier sehen, damit Gott uns, wie Simeon, auch seinen Sohn anvertrauen kann. Sind wir würdig? Nein. Wenn, dann nur durch das Blut. Aber hast du diese tiefe Sehnsucht, die diese kleine Gruppe durch die Jahrzehnte beziehungsweise Jahrtausende nie losgelassen hat, diese Hoffnung? Herr, erlöse mich, schenk, sende der Erlöse. Wir warten auf deinen Sohn, wie wir es auch nicht nur in diesem Sinn erwarten, damit er in uns Gestalt gewinnt, dass wir abnehmen und er zunehmen, dass wir geheiligt werden, dass wir be transformed, dass wir umgestaltet werden in sein Ebenbild. Männer, es ist ein Prozess. Ich bin 73 Jahre alt und habe noch gar nicht angefangen. Aber gib nicht auf. Gott wird das vollenden. Jesus, wir danken dir, dass du ein Volk hast und dein Volk, Jesus, das ist abhängig von dieser Frage. Wollen sie dich? Suchen sie dich? Hören sie nicht auf, dich zu suchen vom ganzen Herzen? Ist deren Herzens tiefste Verlangen, Jesus zu kennen, von ihm verändert zu werden, dass er verherrlicht wird, dass er gesehen wird und wir nicht, Herr. Schenk, dass wir davon getrieben werden. Mach du uns, Herr, wie Josef, Maria, Elisabeth, Zacharias, Simeon, David, Mose, Jesus und so viele. Auch die Jünger, Herr, auch Paulus. Wir danken dir für diese Vorbilder und danke, dass du gekommen bist, uns umzugestalten und dass du es tust durch deine Kraft, die aus deinem Wort entsteht, Herr. Wir preisen dich und danken dir. Amen.